The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 11. Februar. Schon der alte Schiller wusste, sehen wir doch das Große aller Zeiten auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Damit meinte er die Theaterbühne, auf der sich alles Weltgeschehen spiegelt, das äußerlich Reale und das innerlich Empfundene. Auch wir besteigen die Bretter, die die Welt bedeuten, aber nicht für Theater, sondern für unseren Live-Journalismus, den wir zu Ihnen in Ihre Stadt bringen. Wir gehen auf Tour. Celebrating Democracy. 10 Städte, 10 Shows. Wir diskutieren, begrüßen spannende Gesprächspartner und debattieren das Zeitgeschehen, Live-Interviews, Live-Journalismus und die Pioneer-Live-Band. Das alles wird erneut gefördert durch die Brost-Stiftung. Sie sehen alle, die Sie vom Hören oder Lesen kennen. Gabor Steingart, Jörg Thaddäus, Aleph Doğan, Chelsea Speaker und auch ich bin dabei. Wir kommen nach Köln, Berlin, Essen und. Alle Infos, alle Tickets finden Sie in den Shownotes und unter tour.thepioneer.de. Wir freuen uns auf Sie. Bei Olaf Scholz ist es mit der politischen Wahrheit wie mit einem schlecht sitzenden Anzug. Sie wird zurechtgeschnitten, bis sie passt. Wobei der Kanzler gerne zweierlei Maß nimmt, wie im TV-Duell gegen Friedrich Merz deutlich geworden ist.
Im Übrigen die Zurückweisungen nach Europarecht. Frankreich macht es, Spanien macht es, Dänemark macht es, die Schweden machen es, Finnland macht es, teilweise mit viel komplizierteren Außengrenzen als wir. Und nur bei uns soll das angeblich nicht gehen.
So Friedrich Merz über die Pläne der Union, an den deutschen Grenzen auch diejenigen zurückzuweisen, die um Asyl bitten. Zur Einordnung, bereits jetzt gibt es Grenzkontrollen, doch wer das Wort Asyl im Mund führt, wird nicht abgewiesen. Die Union argumentiert mit dem Grundgesetz § 16a. Dort steht, wer aus einem sicheren Drittstaat kommt, und Deutschland ist umgeben von sicheren Drittstaaten, der kann sich nicht auf das Asylrecht berufen. Olaf Scholz hingegen argumentiert mit Europarecht, den Dublin-Regeln.
Die klare Aussage ist, wir können bestimmte Zurückweisungen machen. Die haben wir durchgeführt, legal. Dazu habe ich mit den Regierungschefs gesprochen. Das, was Sie machen, widerspricht europäischem Recht.
An die Dublin-Regeln halten sich jedoch immer weniger EU-Staaten. Für Scholz ist das ein Grund, dass Deutschland erst recht, sozusagen als Vorbild, die Dublin-Vereinbarungen achtet. Auch um die Reform des europäischen Asylrechts nicht zu gefährden.
Das größte Land Europas, mittendrin, ist dasjenige, was das europäische Recht bricht, das schlägt Herr Merz wirklich für Europa vor?
Der Kanzler kommt hier im Anzug des Verfechters europäischen Rechts und europäischer Ordnung daher. Nur wenn es um das Schuldenmachen geht, dann beginnt dieser Anzug zu kneifen und zu zwicken.
Ich sage, wir haben 2028 in der nächsten Legislaturperiode 30 Milliarden Euro, die wir zusätzlich für die Bundeswehr ausgeben müssen, damit wir das 2%-Ziel weiter halten können. Und das werden wir nicht schaffen ohne eine Reform der Schuldenbremse. Und die können wir uns auch leisten.
So Olaf Scholz und weiter.
Alle anderen Länder, die auch wirtschaftsstarke Länder sind, wie Italien, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Japan, haben über 100% Staatsverschuldung.
Das stimmt. Was Scholz allerdings nicht sagt, für die EU-Länder gibt es Schuldenregeln. Und die sind im Stabilitäts- und Wachstumspakt festgelegt und besagen unter anderem, dass die Schuldenquote eines Staates nicht höher als 60% seines Bruttoinlandsprodukts sein darf. In Deutschland lag die Schuldenquote im vergangenen Jahr bei 63,6%. Würde die Schuldenbremse gelockert werden, würde diese Quote steigen. Deutschland würde also mit Ansage die EU-Regeln brechen. Der Olaf Scholz, der in der Asylpolitik das EU-Recht hochhält, missachtet es in der Finanzpolitik. Mit dem Verweis, dass es andere EU-Länder wie Frankreich und Italien ja auch tun. Auf einmal geht als Argument in Ordnung, was Scholz bei Merz und den Zurückweisungen nicht gelten lässt. Der Stoff, aus dem die politischen Wahrheiten des Kanzlers sind, ist offenbar ein dehnbarer. In einer Bundestagsdebatte hat Friedrich Merz über den Kanzler einmal gesagt:
Sie sind ein Klempner der Macht.
Er hat sich geirrt. Olaf Scholz ist kein Klempner, sondern ein Schneider. Was nicht passt, wird einfach passend gemacht. Unsere weiteren Themen heute. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, CDU, spricht auf der Pioneer 2 über den kurzen Wahlkampf und das TV-Duell Scholz versus Merz.
Ehrlicherweise, das liegt nun gar nicht allein an diesem TV-Duell, sondern auch an den letzten Jahre. Ob das immer so viel Auswirkung auf ein Wahlergebnis hat, wage ich zu bezweifeln.
Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert den Börsenstart in die Woche. Und außerdem blicken wir in den Himmel und denken an Sunny Williams, die durch den Weltraum spaziert und wartet. Und wir feiern heute hier im Podcast den Europäischen Tag des Notrufs. 12 Millionen Zuschauer hatte das TV-Duell Merz versus Scholz. Und der Wahl-O-Mat, also jenes Internet-Tool, das durch gezieltes Fragen bei der politischen Entscheidungsfindung helfen soll, verzeichnet Rekordzugriffe. Viele Wählerinnen und Wähler sind offenbar noch unsicher, wo sie das Kreuz machen sollen am 23. Februar. Die Themen sind brennend. Lahmende Wirtschaft, die ewige Debatte um die Migration, ein träger Staat, wachsender Rechtspopulismus. Der Union wird am ehesten zugetraut, die glücklose Ampel abzulösen und Lösungen zu bieten. Laut INSA liegt sie aktuell bei 30%. Kai Wegner ist CDU-Mitglied. Er saß lange für die Union im Deutschen Bundestag und ist seit bald 2 Jahren regierender Bürgermeister von Berlin, nachdem dort die verkorkste Wahl wiederholt werden musste und die Union gewann. Meine Kollegen aus dem Hauptstadtteam, Jörg Thaddäus und Carina Mössbauer, haben Kai Wegner auf der Pioneer 2 vor Publikum befragt. Das ganze Gespräch hören Sie auf thepioneer.de. Einen Auszug, den gibt es jetzt.
Herzlich willkommen, Kai Wegner.
Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Herr Wegner, nachdem es gestern ja so ein TV-Großereignis gab, dachten wir, wir fragen einfach mal, ob Sie dieses TV-Duell denn auch verfolgt haben.
Ja, wie viele, viele Menschen, auch in unserer Stadt, aber auch in unserem Land. Und deswegen habe ich es mir auch angeschaut, ja. Ich dachte ja, dass ich heute gefragt werde. Und deswegen habe ich nicht Dschungelcamp geguckt, sondern tatsächlich das Duell.
Offiziell Gewinner ist ja der Kanzler Olaf Scholz. Was hat er denn gut gemacht?
Ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Wahrnehmungen, ehrlicherweise. Ich habe immer gewartet, dass er sagt, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Aber das kam von Olaf Scholz nicht. Wissen Sie, ich glaube, das TV-Duell, mal in der Bewertung, mich hat ehrlich gesagt nicht viel überrascht. Olaf Scholz hat dargestellt, was er vermeintlich gemacht hat. Friedrich Merz hat, wie ich finde, sehr gut geantwortet, dass das nicht die Realität, auch nicht die gefühlte Realität vieler Menschen in Deutschland ist. Und Friedrich Merz hat mit seinen Argumenten, fand ich ehrlicherweise, einen Punktsieg bekommen. Er war ruhig, er war klar, hat seine Angebote gemacht. Ehrlicherweise, das liegt nun gar nicht allein an diesem TV-Duell, sondern auch an den letzten der letzten Jahre. Ob das immer so viel Auswirkung auf ein Wahlergebnis hat, wage ich zu bezweifeln.
Wenn Sie Olaf Scholz gestern Abend gesehen haben, dann kann ich mir vorstellen, haben Sie doch mit dem keine ganz so kleine Schnittmenge. Der war erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Sie sind Bürgermeister hier. Er ist ein Mann der Praxis und wie immer arrogant man das finden mag, wie er da redet. Er redet ja immer so, im Prinzip ist er immer drunter, wenn ihr wüsstet. Wenn ihr wüsstet, wie schwer das im Detail ist. Wenn ihr wüsstet, wie detailreich die konkrete Arbeit ist. Und das müssten Sie ja eigentlich auch sagen können. Also das wissen Sie doch. Also das heißt, letztendlich ist das, was Ihnen vor allem das Leben schwer macht, diese Komplexität, auf die AfD keine Rücksicht nehmen muss.
Ja, aber Olaf Scholz, es ist doch nicht gelungen. Also als Regierungschef hast du die Verantwortung, diese Koalition zusammenzuhalten. Und das ist ihm ja offenkundig nicht gelungen. Der Streit verlief zwischen Grünen und FDP, ja. Klar, da sind ja auch die Riesenunterschiede. Aber ein Regierungschef hat die Aufgabe, diese unterschiedlichen Lager zusammenzuhalten. So, er hat sich für einen anderen Weg entschieden. Als es dann gar nicht mehr ging, hat er einen Tag vor der Trump-Wahl auch noch seinen Finanzminister entlassen. Also ich finde das auch ein Stück weit unverantwortlich, wenn ich das mal sagen darf. An einem Tag, wo Trump ins Amt kommt, bricht eine deutsche Bundesregierung auseinander. Das ist ja unvorstellbar eigentlich. Wenn sie mich vorher gefragt hätten, ob das passiert, hätte ich es für ausgeschlossen erklärt. So, und das ist ein Handeln, wo ich sage, das ist nicht im Interesse dieses Landes. So, und ich habe Olaf Scholz ja nun auch ein paar Mal erleben dürfen. Im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenzen, aber vor allen Dingen auch bei Gelegenheiten, in Berlin trifft man sich häufig bei Veranstaltungen, Gedenkveranstaltungen, schöne Veranstaltungen bei Eröffnungen. Wissen Sie, was ich immer schwierig finde, ist tatsächlich, wenn ein Bundeskanzler, ich meine, er hat gestern tatsächlich eine Menge geredet, aber wenn ein Bundeskanzler kaum spricht, also Sie kommen ja nicht wirklich ins Gespräch mit ihm. Und wenn mir dann, ich will jetzt keine Namen nennen, ich will die ja auch nicht in die Pfanne hauen, aber wenn mir dann Bundesminister der SPD sagen, naja, mit uns redet er auch nicht, dann zeigt das ja etwas. So, und gerade in Zeiten, wo Menschen Vertrauen verlieren, gerade in Zeiten, wo man Politik erklären muss, um Vertrauen zurückzugewinnen für die Demokratie, für die politische Mitte, für die demokratischen Parteien, abzutauchen, nicht zu erklären, ich finde, das ist nicht der richtige Weg.
Was würden Sie denn sagen, sind so die Punkte, wenn Sie sagen, jetzt die nächsten 4 Jahre müssen wir liefern? Wo sind Ihre roten Linien? Also wo dürfte die Union auf keinen Fall abrüsten, was die eigenen Forderungen angeht? Was muss kommen mit Ihnen?
Das wären die Leute, die es zu verhandeln haben, auf Bundesebene tun. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich in Berlin gemacht habe. Und wenn ich im Vorfeld schon rote Linien formuliere, freuen sich alle Journalistinnen und Journalisten. Das verstehe ich auch. Aber das erschwert mir die Verhandlungsposition. Und deswegen würde ich gar nicht mit roten Linien arbeiten, sondern immer versuchen, über Gespräche meinen Gegenüber, zukünftigen Partner, Partnerin, davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Und die Themen liegen ja im Kern auf der Hand. Wir haben eine wirtschaftliche Situation. Olaf Scholz hat gestern gesagt, das ist alles nicht so schlimm. Aber ich meine, wenn man sieht, die Talfahrt, wie viele Industriearbeitsplätze wir verlieren, wie viele Unternehmen nicht nur in der Großindustrie, sondern mittlerweile fängt es auch beim Mittelstand an, dass die Leute so langsam aber sicher überlegen, kann ich das noch weitermachen, mein Unternehmen? Das zeigt ja etwas, wo sich unser Land hinbewegt. Das umtreibt mich mit Sorge. Wir haben jetzt schon einen Verlust bei den demokratischen Parteien. Dann kommt auch noch nach 3 Jahren Rezession auch noch das dazu. Das ist natürlich auch nochmal ein Brandbeschleuniger. Ja? So, da muss man wahnsinnig aufpassen. Das zweite Thema, was auch auf der Hand liegt, und das zeigen ja auch alle Umfragen, übrigens auch zu den Gesetzentwürfen und den Anträgen, die Friedrich Merz und die CDU-CSU-Bundestagsfraktionen eingebracht haben, 70% der Bundesbürger sagen ja nach Umfragen, das ist der richtige Weg. So, die Kommunen, die Städte, die Landkreise, die sagen, wir sind beim Thema Integration mittlerweile an der Belastungsgrenze angekommen. So, das kann man ja nicht wegleugnen. Das sagen ja nicht nur CDU-Bürgermeister, sondern das hörst du auch von der Linkspartei. Von allen hörst du das mittlerweile. Und hier muss jetzt geliefert werden, dass die Leute auch merken, die Politik hat's verstanden. Das ist schon mal gut. Aber noch viel wichtiger ist, die Politik handelt jetzt auch. Die zukünftige Bundesregierung muss deutlich machen, wir haben die Lage im Griff, wir handeln, wir verändern etwas.
Aber genau bei diesem Punkt Migration könnte man ja sagen, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, weil da ist ja Friedrich Merz jetzt nicht mit besonderem Feingefühl vorgegangen, sondern eher so nach Friss- oder Stirb-Taktik. Diese 5 Punkte und anderes kommt nicht.
Gut, dass man im Wahlkampf diese 5 Punkte Friss- oder Stirb-Taktik, ich habe es nicht so empfunden, aber wenn man das, auch da kann ich nur aus meiner Erfahrung berichten, der Wahlkampf in Berlin, Herr Thaddeus hat ihn ja auch ein Stück weit begleitet, der war ja durchaus auch hart in der Sache 2023, aber natürlich hast du mit dem Wahltermin 18 Uhr, erste Hochrechnung, erste Prognosen, bist du längst im Gespräch mit potenziellen Partnern und musst gucken, wie kannst du dich verständigen. So, und das ist ja dann die Kunst. Das eine ist, einen Wahlsieg einzufahren, das ist wichtig, aber die Kunst, dann eine Regierung zu schmieden, das ist eigentlich der Auftrag und den muss man gut hinkriegen.
Aber wird Ihnen, Herr Wegner, nicht immer flau zumute, wenn die anderen sich das so leicht machen? Ist ja mittlerweile schon so eine Stanze, dass man immer vom Thema Migration spricht. Sie sind der Bürgermeister einer Stadt, die so multikulturell ist wie sehr, sehr wenige in Deutschland, vielleicht Frankfurt am Main noch. Das heißt, wenn ich jetzt hier als Murat säße, der Sohn ist eines Vaters, der in den 60er Jahren nach West-Berlin gekommen ist, oder wer auch immer, es gibt ja so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich, warum Leute Thaddeus heißen beispielsweise. Müssen Sie nicht das Gefühl haben, dass Sie gelegentlich auch mal in diese Richtung sprechen müssen von denjenigen, die hierhin gekommen sind und die unglaublich viel Anteil daran haben, dass Deutschland so erfolgreich ist, wie es gewesen ist und wie es hoffentlich bleibt?
Also ich sage das ja überall und immer. Eine der Stärken dieser Stadt ist die Internationalität, ja, und auch die Vielfalt dieser Stadt. Und wenn ich in Berlin unterwegs bin, Das ist übrigens gerade bei den Menschen mit Migrationshintergrund, die zu uns gekommen sind, die ja auch unternehmerisch erfolgreich sind, die sich hier zu Hause fühlen, von denen höre ich mit die schärfste Kritik an unserer Migrationspolitik, kann ich Ihnen mal sagen. Mit die schärfste Kritik. Wenn ich das eine oder andere Mal mit Taxifahrern spreche, die manchmal anhalten und sagen, hallo Herr Wegner, toll, dass wir wieder Auto fahren können in Berlin und so, das ist, hört man dann schon manchmal. Aber viele sagen mir, und das sind auch häufig türkischstämmige Taxifahrer, darf ich Ihnen sagen, ich habe da nicht selten gehört, Herr Wegner, ich will Ihnen mal eins sagen, beim nächsten Mal will ich AfD. Und dann frage ich immer, aber Sie wissen schon, dass die was gegen Ausländer, gegen Menschen mit Migrationshintergrund haben. Ja, aber das, was jetzt da hinkommt, das macht alles kaputt. Das höre ich von Menschen mit Migrationshintergrund, die hier leben. Und wissen Sie, ich glaube, wir haben den Fehler in Deutschland in den letzten Jahren gemacht, und das kann man gar nicht nur der Ampel vorwerfen, sondern die Fehler sind schon länger passiert, dass wir es den Menschen viel zu schwer machen, die zu uns kommen wollen, weil sie als Fachkräfte, Arbeitskräfte hier in den Arbeitsmarkt drängen wollen, die unser Land ja und mit uns hier leben wollen, denen haben wir es oftmals zu schwer gemacht. Und Menschen, die illegal nach Deutschland kommen, denen haben wir es zu leicht gemacht. Und hier brauchen wir eine Umkehr. Und wir müssen es den Menschen leichter machen, die wir brauchen, die hier auch mit uns gemeinsam leben wollen und sich hier ein Zuhause, eine Zukunft aufbauen wollen. Und beim Thema illegale Migration, da müssen wir sagen, wir können schlicht nicht mehr da. Ein Bundespräsident hat ja mal gesagt, das Herz ist groß, die Möglichkeiten sind endlich. Und genau so ist es.
In unserem Pionier-Literatur-Podcast Edle Federn spricht Schriftstellerin Julie C. einmal im Monat mit einer Kollegin oder einem Kollegen über ihr oder sein aktuelles Werk. In der neuen Folge hat sie den ehemaligen Chefredakteur des SZ-Magazins zu Gast.
Mein Name ist Jan Weiler. Ich bin gelernter Journalist und arbeite aber seit vielen Jahren als Schriftsteller und als Vorleser. Und ich bin, wenn man es positiv betrachtet, ein empfindsamer Mensch. Und wenn man es negativ betrachtet, bin ich empfindlich. Also diese ganze Empfinderei ist einfach das Material, mit dem ich arbeite. Im Guten wie im Schlechten. Ich brauche das einfach, um die Figuren zu erfinden.
Und das macht Jan Weiler sehr erfolgreich. Von ihm sind beispielsweise die Bücher und die Drehbuchvorlagen für die Kinohits Maria, ihm schmeckt's nicht und Das Pubertier. Sein aktueller Roman Munk erzählt die Geschichte eines 51-jährigen Mannes, der aufgrund einer gesundheitlichen Krise alle Liebesbeziehungen seines Lebens noch einmal reflektiert. Munk ist ein Roman über die Unterschiedlichkeit von Beziehungen und über alle Entwicklungsstadien der Liebe. Das ist der eine Aspekt des Buches. Es gibt aber auch noch einen anderen.
Das Buch erzählt ja 35 Jahre in seinem Leben, ne? Und es fängt ungefähr an, als er 16 ist und hört auf, wo er 51 ist, also 35 Jahre. Und in diesen 35 Jahren entwickelt sich die Gesellschaft natürlich total und die Kommunikation verändert sich völlig. Am Anfang von dem Buch muss er noch das Telefon, wenn sein Freund bei ihm anruft, muss er immer an dem langen Kabel aus dem Flur in sein Zimmer ziehen, ja, und dann die Tür zumachen.
Ich kenne das auch noch.
Und am Ende ist er mit einer Influencerin zusammen, die ununterbrochen ihr Essen fotografiert. Und es gibt dann auch so ein, am Ende von dem Buch, so einen digitalen Kommunikationsfail, der nicht ihm unterläuft, sondern einem anderen Mann. Ja. Will seiner Geliebten einen Dickpic per WhatsApp schicken und schickt es auch allerdings nicht an die Geliebte, sondern an die Elterngruppe der 5a.
Das ist so eine furchtbare Vorstellung. Vor allem an die Elterngruppe.
Oh ja, Gott. Ganz schlimm. So, aber dazwischen liegen 35 Jahre kommunikativer Entwicklung.
Julie C. sagt über Munk:
Während man Peter Munk durch die Stationen seiner Beziehungsbiografie folgt, ist es fast, als hörte man ein Musikstück, das aus unzähligen Variationen auf das Thema Liebe besteht. Wie kann Liebe wachsen? Wie kann sie zerstört werden? Was sind die Irrtümer, Missverständnisse, Freuden und Katastrophen, die Beglückungen und kleinen Verbrechen, die mit der Liebe einhergehen? Einiges kommt einem vertraut vor. Manchmal erkennt man sich plötzlich selbst in Munk oder einer seiner Partnerinnen wieder, Über anderes schüttelt man erschrocken oder bedauernd den Kopf, weil es einem ganz fremd erscheint. Es ist schön, dass Munk sich dabei weder zum Opfer noch zum Täter stilisiert. Stattdessen lehrt Munk eine milde Form von Akzeptanz und so erlebt man den Frieden, den die Hauptfigur mit sich schließen will, am Ende auch ein kleines bisschen selbst.
Sie finden die aktuelle Folge von Edle Federn mit Juli C. und Jan Weiler auf thepioneer.de und natürlich auch in unserer Pioneer-App. Den Link gibt es in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß keine besser als unsere Frau an der Wall Street, Anne Schwedt. Also damit ab nach New York und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar.
Anne, McDonald's hat neulich seine Bücher aufgemacht und du hast für uns reingeschaut. Wie geht es der Fastfood-Kette?
Ja, geht so, Dagmar. McDonald's verzeichnete im vierten Quartal einen unerwartet starken Umsatzrückgang in den USA von 1,4%. Das war der größte Umsatzeinbruch seit der Corona-Pandemie. Grund dafür war ein E. coli-Ausbruch, der mit einem McDonald's-Burger in Verbindung gebracht wurde. Das Umsatzminus konnte allerdings durch die internationalen Geschäftsbereiche etwas ausgeglichen werden, sodass der Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr so gut wie unverändert blieb. McDonald's bleibt auch optimistisch und erwartet bessere Umsätze ab dem zweiten Quartal. Die Kette plant außerdem neue Menüangebote und eine Erweiterung seiner Restaurants weltweit. Die Anleger reagierten deshalb auch zuversichtlich mit einem Aktienplus von 4,8%.
So Anne, und jetzt sag uns noch, wie ist die Börse sonst so in die Woche gestartet?
Mit Kursgewinnen tatsächlich. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,4%. Die Nasdaq legte um 1% zu und der S&P 500 um 0,7%. Grund dafür war Donald Trump. Der hat angekündigt, Zölle von 25% auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in die USA zu erheben. Das sorgt zwar irgendwo für eine Eskalation der Handelskonflikte, aber die Aktien von Stahl- und Aluminiumherstellern konnten davon stark profitieren. Aktien wie Cleveland-Cliff stiegen um fast 18% und US Steel um fast 5%. Und auch Technologieaktien wie Nvidia legten deutlich zu. Aus dem Ausland gab es aber natürlich Kritik dafür. Die EU bezeichnete die Zölle als rechtswidrig und wirtschaftlich kontraproduktiv. Die EZB warnte vor einer möglichen wirtschaftlichen Unsicherheit durch diese Maßnahme.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass man vor gar nicht so langer Zeit noch keine Möglichkeit hatte, im Falle eines Notfalls die 112 zu wählen. Hilfe musste man auf anderen Wege rufen. Mittlerweile gehen in Deutschland täglich rund 84.000 Notrufe über 112 ein. Das ist ein Anruf pro Sekunde. Heute, am 11. Februar, ist der Europäische Tag des Notrufs. Eingeführt wurde er 2009 von der EU, um die grenzüberschreitende Gültigkeit der 112 bekannter zu machen. Weil eben nicht alle Europäer intuitiv wissen, dass die drei Ziffern in fast jedem Land in der EU Leben retten können. Aber wie sah denn die Rettung aus, bevor es die Notrufnummer 112 gab? Die Antwort darauf ist so einfach wie auch erschreckend. Ziemlich chaotisch. Bis in die 1970er Jahre gab es in deutschen Großstädten lokale Notrufnummern, doch auf dem Land und in kleinen Ortschaften gab es noch nicht mal das. Wer dort im Falle eines Unfalls Hilfe brauchte, musste sich erst durch das dicke Telefonbuch wälzen, um die Nummer des nächstgelegenen Krankenhauses oder der Polizeistelle zu finden. Das kostet wertvolle Zeit und im Zweifel sogar Leben. 1969 starb ein 8-jähriges Kind aus Baden-Württemberg nach einem Unfall im Straßenverkehr. Der Krankenwagen kam erst nach einer Stunde und das war zu spät. Für Björns Eltern, so hieß der 8-jährige Junge, Ute und Siegfried Steiger, war das der Grund, sich seither der Verbesserung des Rettungswesens in Deutschland zu verschreiben. Noch im gleichen Jahr gründeten sie die Björn-Steiger-Stiftung und kämpften für eine bessere Notfallversorgung. Ihr beständiger Einsatz zahlte sich aus. Am 20. September 1973 wurde in einer Ministerpräsidentenkonferenz im Beisein von Bundeskanzler Willy Brandt die bundesweite Einführung der Notrufnummern 110 und 112 beschlossen. Zwei starke Eltern, drei wichtige Ziffern und wer weiß, wie viele gerettete Menschen leben. An all das soll der heutige Tag des Notrufs erinnern.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass das Astronautenteam der NASA-Expedition 71-72 eigentlich schon seit 8 Monaten wieder auf der Erde sein sollte. Doch das Team steckt immer noch im All. Die Mission zur internationalen Raumstation ISS war ursprünglich auf nur 10 Tage angesetzt. Doch kaum waren die Astronauten Sunita Sunny Williams und Barry Butch Wilmore oben angekommen, stellten sie fest, technische Probleme verhindern ihre Rückkehr.
Floating some 250 miles above the Earth, Astronauts Butch Wilmore and Sunny Williams thought their trip to the space station and back would last about 10 days. That was 2 months ago. Now NASA mission managers say they could stay there for another 6 months.
Statt 1,5 Wochen hieß es mehrere Monate im All. Doch jetzt naht Rettung in Form der SpaceX Dragon-Kapsel von Elon Musk. In den nächsten Wochen soll sie das Duo endlich zurück in die Erdanziehungskraft bringen. Ein Gefühl, das Sunny Williams fast vergessen hat.
I mean, honestly, I've been up here long enough right now. I'm trying to remember what it is like to walk, because I haven't walked, I haven't sat down, I haven't laid down. You don't have to. You can just close your eyes and float where you are right here. And it's pretty incredible.
Doch statt Frust dominiert Ehrgeiz. Denn die Astronautin nutzt ihre Zeit da oben, um sich als die erfahrenste Frau im All zu etablieren. Bisher galt Peggy Whitson als unangefochtene Rekordhalterin mit 10 Weltraumspaziergängen und insgesamt 665 Tagen im Orbit hält sie noch den Titel als erfahrenste Amerikanerin und Frau im Weltall. Sunny Williams ist ihr jedoch dicht auf den Fersen. Bei ihrem letzten Außeneinsatz knackte sie einen der Whitson-Rekorde.
NASA-Astronaut Sunny Williams in red stripes just surpassed the record of total EVA hours by a woman astronaut.
Den Meilenstein erreichte sie während eines Weltraumspaziergangs zur Wartung der ISS. Insgesamt war sie nun 62 Stunden und 6 Minuten im All unterwegs. Doch ihre Mission ist immer noch nicht vorbei. Noch 2 Spacewalks, bis sie den Titel für sich gewinnt. She's walking, yes indeed.
I'm walking, yes indeed, I'm talking. By you and me, I'm hoping that you come back to me. I'm lonely as I can be, I'm waiting for your company. I'm hoping that you come back to me.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
What you gonna do when the well run dry? You gonna run away and hide. I'm gonna run right by your side. For you pretty baby, I even die. I'm walking, yes indeed, I'm talking. But you and me, I'm hoping that you come back to me. Yes, indeed, I'm talking about you and me.